MDR Kultur. Glaubenssachen.
Zwischen Emoji und Ekstase. Das Herz als menschliches und religiöses Ursymbol. Eine Sendung von Stefan Lüttich.
Das Herz begegnet uns überall. In Schlagern reimt es sich auf Schmerz. Verliebte ritzen Herzen in Baumrinden. Wir sehen sie auf die Oberarme alter Seemänner und die Handgelenke junger Großstädter tätowiert. Herzen hängen an Halsketten, schmücken Pralinenschachteln oder Valentinskarten. Und sie spielen eine große Rolle in der Kommunikation. Zeigefinger und Daumen, die ein Herz formen. Das digitale Herz-Emoji gehört zu den weltweit am häufigsten verwendeten Bildzeichen in Social Media. Ausgehend von seiner anatomischen Form entstand über viele Jahrhunderte das heute geläufige, stark vereinfachte und streng symmetrisch konstruierte Herzsymbol. Ein einfaches Zeichen, das erstaunlich viel aushält. Pathos und Ironie, Kitsch und Schmerz, Versprechen und Verlust. Auch unsere Sprache ist voller Herzen. Natürlich ist die Liebeslyrik, von den Minnesängern bis zu Rainer Maria Rilke, nicht nur in der deutschsprachigen Literatur ohne die Herzmetapher schlicht nicht vorstellbar. Und wer das Grimmsche Wörterbuch, dieses immer noch aktuelle Panorama deutscher Sprachgeschichte, aufschlägt, findet unter dem Stichwort Herz einen Eintrag von erstaunlichem Umfang. Wir sprechen davon, unser Herz zu verlieren, jemanden ins Herz zu schließen, etwas nicht übers Herz zu bringen oder ein Herz für Kinder zu haben. Andere Redensarten knüpfen stärker an die physiologische Wirklichkeit an, wenn das Herz bis zum Hals klopft, vor Aufregung rast, bei Angst ins Stocken gerät oder eine Nachricht uns einen Stich ins Herz versetzt. Hier wird deutlich, das Herz ist mehr als ein austauschbares, willkürlich gewähltes Bild. Viele dieser Redensarten beruhen nicht zuerst auf lyrischer Intuition, sondern auf konkreter körperlicher Erfahrung. Angst, Erregung, Schmerz, Trauer oder Verliebtheit verändern tatsächlich den Herzschlag. In der Sprachwissenschaft spricht man hier von einer Metonymie. Die übertragene Bedeutung, die das sprachliche Bild des Herzens vermitteln will, steht in einer tatsächlichen Verbindung zu der leiblichen Erfahrung mit diesem Organ. Eine Erfahrung, die jedem Menschen vertraut ist. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass Karl Rahner, einer der bedeutendsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts, im Herz ein Urwort sieht und diese Erkenntnis in seiner sehr dichten Sprache so formuliert.
Dieses Wort entstand nicht in der Erfahrung des Anatomen, sondern in der Erfahrung des Menschen. Es gehört zu den Worten, in denen der Mensch immer schon die oberflächliche Alltagserfahrung, auch die der rein physiologischen Körperempfindungen, überstiegen hat, ohne abstrakt zu werden und das leibhaft Greifbare zu verlieren. Wenn der Mensch sagt, dass er ein Herz hat, hat er eines der entscheidenden Geheimnisse seines Daseins sich selber gesagt. Denn wenn er so redet, dann meint er sich als den einen um sich wissenden Ganzen, ruft er die Einheit seines Daseins, die vor der Scheidung zwischen Leib und Seele, Tat und Gesinnung, Äußerem und Inwendigem liegt, ruft er das Ursprüngliche im echten Sinn dieses Wortes.
Rahners komplexe philosophisch-theologischen Gedanken finden ihre Bestätigung in der Geistes- und Ideengeschichte. Die Wurzeln unserer Kultur liegen im alten Orient, etwa 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Vor allem das alte Ägypten und eng damit verbunden das biblische Israel haben das Herz als Mittelpunkt des menschlichen Daseins verstanden und entsprechend gewürdigt. Im alten Ägypten ist das Herz nicht einfach ein Organ unter anderen. Es ist Sitz des Denkens, der Erinnerung, des Willens und der moralischen Verantwortung. Deshalb wird es bei der Mumifizierung in der Regel im Körper belassen, während andere innere Organe entnommen und gesondert aufbewahrt werden. Wer sein Herz verliert, verliert sich selbst. Das Herz soll hören, unterscheiden, urteilen und den rechten Weg weisen. Dabei meint dem Herzen folgen gerade nicht das ungehemmte Ausleben spontaner Gefühle. Gemeint ist vielmehr eine Form innerer Sammlung und Selbstformung. Der Mensch soll sich nicht vom äußeren Lärm fortreißen lassen, nicht von Affekten oder Trieben beherrscht werden. Besonders eindringlich erscheint diese Idee im Bild der Herzenswägung des Totengerichts. Man stellte sich vor, dass der verstorbene Mensch vor das Gericht der Götter trete. Dort werde sein Herz auf eine Waagschale gelegt. Auf der anderen liege die Feder der Ma'at, der Göttin der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der kosmischen Ordnung. Das Herz gilt als Speicher des gelebten Lebens. Es bewahrt alles, was ein Mensch gedacht, gewollt und getan hat. Nichts kann verborgen bleiben, weil das eigene Herz zum Zeugen wird. Darum richtet sich in den Totenbüchern die eindringliche Bitte des Verstorbenen an das eigene Herz. Es möge nicht gegen ihn aussagen. Gefürchtet wird nicht nur Schuld, sondern vor allem die Spaltung zwischen äußerem Verhalten und innerer Wahrheit. Wird das Herz schwerer als die Feder der Wahrheit, gilt das Leben als verfehlt. Dann wartet Amit, die Totenfresserin. Ein Mischwesen aus Nilpferd, Löwe und Krokodil, die den Toten dem endgültigen Nichtsein preisgibt. Diese Szene wirkt fremd und zugleich erstaunlich modern. Denn gewogen wird nicht Erfolg, Macht oder gesellschaftlicher Rang, sondern die Wahrhaftigkeit der Person. Entscheidend ist, ob Herz und Mund übereinstimmen. Ob der Mensch innerlich gesammelt war oder in sich zerrissen. Während die altägyptischen Ärzte über erhebliches Wissen zum menschlichen Körper verfügten, waren die anatomischen Kenntnisse in Israel eher vage. Dennoch zeigt sich in der Auffassung vom Herzen eine bemerkenswerte Nähe beider Kulturen. Wie im alten Ägypten ist auch in der jüdischen Bibel das Herz weit mehr als der Sitz der Gefühle. Es ist der Ort des Denkens und Erinnerns, des Hörens und Entscheidens und vor allem der inneren Sammlung des Menschen vor Gott. Im Herzen verdichtet sich die Person als Ganze. Nicht zufällig spricht die Bibel davon, dass Gott ins Herz sieht, nicht auf die äußere Erscheinung, sondern auf das verborgene Zentrum des Menschen. So bittet König Salomo zu Beginn seiner Regentschaft, als Gott ihm einen Wunsch freigibt, nicht um Macht oder Reichtum, sondern um ein hörendes Herz, um Gut und Böse unterscheiden zu können und so sein Volk gerecht und weise zu regieren. Das Herz ist hier der Ort der Urteilskraft, der Aufmerksamkeit und der Weisheit. Auch Erinnerung und Erkenntnis sitzen im Herzen. Der Mensch spricht in seinem Herzen, erwägt, plant und entscheidet dort. Eindrucksvoll verdichtet sich diese Auffassung bei den Propheten. Sie kritisieren nicht in erster Linie falsches Verhalten, sondern die Verhärtung des Herzens. Ein steinernes Herz bezeichnet einen Menschen, der sich verschließt, gegen Gott, gegen seine Mitmenschen und gegen die Wahrheit über sich selbst. Die Hoffnung der Propheten richtet sich deshalb auf die Verwandlung des Inneren. Anschaulich beschreibt der Prophet Ezechiel die Vision einer Erneuerung der Herzen.
Ich gebe ihnen ein einmütiges Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich entferne das Herz von Stein aus ihrem Fleisch und gebe ihnen ein Herz von Fleisch. Dann werden sie mir Volk sein und ich werde ihnen Gott sein. Die aber, deren Herz an ihren Götzen und an ihren Greueln hängt, Spruch Gottes des Herrn, ihr Verhalten lasse ich auf sie selbst zurückfallen.
Im Herzen kann der Mensch hören oder sich verschließen, vertrauen oder verhärten, erinnern oder vergessen. So bleibt das Herz auch in der jüdischen Bibel die verborgene Mitte des Menschen, in der Denken, Fühlen, Wollen und Glauben noch nicht voneinander getrennt sind. In der griechischen Antike löst sich die in der altägyptischen Kultur und der jüdischen Bibel vorherrschende Vorstellung der im Herzen zentrierten Einheit der menschlichen Person allmählich auf. Denken, fühlen, wollen, erinnern, die zuvor im Bild des Herzens zusammengehalten wurden, beginnen sich voneinander zu lösen. Besonders sinnenfällig wird das in der Septuaginta, der antiken griechischen Übersetzung der jüdischen Bibel. Das hebräische Wort Lev oder Levav, das heißt Herz, wird im Griechischen nicht nur mit seiner wörtlichen Entsprechung Kardia, sondern je nach Kontext mit so unterschiedlichen Ausdrücken wie Psyche, Seele, Dianoia, Verstand oder Nous, Geist, übersetzt. Diese Differenzierung setzt sich in Philosophie und Medizin weiter fort. Die verschiedenen geistigen und emotionalen Kräfte des Menschen erhalten eigene Orte und eigene Begriffe. Das Gehirn rückt als Zentrum des Denkens in den Vordergrund. So kann der griechische Arzt Galen, der Ende des 2. Jahrhunderts als Leibarzt mehrerer römischer Kaiser wirkte, die gängige Auffassung so beschreiben.
Dass auch alle Menschen der Überzeugung sind, dass der denkende Teil im Gehirn seinen Sitz hat, der mutartige und gemütartige im Herzen, das kann man alle Tage erfahren, wenn man die Leute zu einem unverständigen Menschen sagen hört, dass er kein Gehirn hat, zu einem furchtsamen und feigen, dass er kein Herz habe.
In der klassischen Antike beginnt auf diese Weise eine Unterscheidung, die die europäische Geistesgeschichte bis heute prägt. Die zwischen Kopf und Herz, Intellekt und Emotion, Denken und Fühlen. Dennoch kennt auch das Neue Testament weiterhin das Herz als Zentrum des Menschen. Zwar übernimmt es die griechische Sprache und manches griechische Denken, doch bleibt das Herz, ganz im Sinn der jüdischen Bibel, der Ort, an dem der Mensch glaubt, zweifelt, versteht und sich Gott öffnet oder verschließt. So bezieht sich Jesus in einer Auseinandersetzung um die enge Auslegung von Reinheitsgeboten ausdrücklich auf das Herz.
Versteht ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein.
In den Paulusbriefen wird das Herz geradezu zum Ort des Glaubens. Nicht äußere Zugehörigkeit oder die Befolgung einzelner Vorschriften entscheiden über die Beziehung zu Gott, sondern die innere Ausrichtung. Gott gießt seinen Geist, seine Liebe, den Menschen in das Herz hinein. Hier wird eine Überzeugung auf den Punkt gebracht, die das Christentum bis heute prägt. Glaube ist nicht bloß eine Zustimmung zu Lehrsätzen, sondern ein Geschehen, das den ganzen Menschen erfasst. Deshalb erscheint das Herz auch in der späteren christlichen Tradition immer wieder als Sinnbild der Gottesbeziehung. Bei Augustinus, der in der Kunst nicht ohne Grund häufig mit einem flammenden Herzen dargestellt wird, steht es für die unstillbare Sehnsucht des Menschen nach Gott. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Kaum eine Aussage hat die christliche Vorstellung vom Herzen stärker geprägt als dieser berühmte Satz aus dem ersten Kapitel der Confessiones, seiner theologischen Autobiografie. Das Herz ist nicht einfach Sitz der Gefühle. Es bezeichnet die Mitte der Person, den verborgenen Ort, an dem sich entscheidet, wie sich ein Mensch sich selbst, seinen Mitmenschen und Gott gegenüber verhält. Zu Beginn des Hochmittelalters wächst das geistliche Interesse an der Menschlichkeit Jesu. Die Geburt des Gottessohnes in der Krippe, sein irdisches Leben und insbesondere sein Leiden und Sterben treten stärker in den Mittelpunkt der Frömmigkeit. In diesem Zusammenhang rückt auch das Herz Jesu zunehmend ins Blickfeld. Es erscheint nun als Ausdruck seiner menschlichen Liebe und seines Erbarmens, zugleich aber auch als sichtbares Zeichen der göttlichen Liebe zu den Menschen. Mystikerinnen wie Mechthild von Magdeburg oder Gertrud von Helfter schildern in ihren Visionen das durchbohrte Herz des Gekreuzigten als Ort der göttlichen Barmherzigkeit und der liebenden Vereinigung zwischen Gott und Mensch. Die Hinwendung zum Herzen Jesu bleibt aber keineswegs auf die katholische Tradition beschränkt. Auch der Protestantismus kennt eine ausgeprägte Herzfrömmigkeit. Besonders die Kirchenlieder des Barock sind voller Herzmetaphorik, die eine innige Christusbeziehung zum Ausdruck bringen will. Ein prägnantes Beispiel bietet ein Choral des herausragenden Kirchenlieddichters Paul Gerhardt. Sein Text hat es zwar in das katholische Gotteslob geschafft, wurde aber leider nicht in den Bestand des evangelischen Gesangbuchs aufgenommen.
O Herz des Königs aller Welt, des Herrschers in dem Himmelszelt, dich grüßt mein Herz in Freuden. Mein Herz ist kalt, hart und betört von allem, was zur Welt gehört, fragt nur nach eitlen Sachen. Drum, braves Herze, bitt ich dich, du wollest dies, mein Herz und mich, warm, weich und sauber machen.
Ein anderes Herzlied Paul Gerhards Sein Klassiker »Geh aus, mein Herz, und suche Freud« in dieser lieben Sommerszeit hat freilich seinen festen Platz im protestantischen Repertoire gefunden. Im 17. Jahrhundert erhält die Frömmigkeitsform des Herzens durch die Visionen der französischen Ordensfrau Margareta Maria Alacoque neue Impulse und verbreitet sich rasch im katholischen Europa. Bis Papst Pius IX. Mitte des 19. Jahrhunderts sogar ein eigenes Herz-Jesu-Fest für die ganze Kirche einführt. Heute besitzt die Herz-Jesu-Verehrung für das kirchliche Leben zumindest in unseren Breiten kaum noch Relevanz. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die moderne Skepsis gegenüber sentimental geprägten Gebetsformen, die Distanz zu den oft als kitschig empfundenen Bildwelten des 19. Jahrhunderts und die historisch enge Verknüpfung mit einem restaurativen Katholizismus führen dazu, dass die Herz-Jesu-Frömmigkeit vielen als Relikt einer vergangenen Epoche erscheint. Es kann daher überraschen, dass der verstorbene Papst Franziskus, der eher als progressiv galt, kurz vor Ende seines Pontifikates seine vierte und letzte Enzyklika, die Lexit Nos, er hat uns geliebt, ausgerechnet der Herz-Jesu-Theologie gewidmet hat. Tatsächlich verfolgt Franziskus aber kein nostalgisches Programm zur Wiederbelebung vergangener Frömmigkeitsformen. Vielmehr entdeckt er im Symbol des Herzens eine Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart. In einer Zeit digitaler Beschleunigung, gesellschaftlicher Polarisierung und globaler Krisen diagnostiziert er einen schwerwiegenden Verlust.
In der heutigen Gesellschaft läuft der Mensch Gefahr, den Mittelpunkt, seine eigene Mitte zu verlieren. Der Mensch von heute ist oft zerstreut, gespalten, fast ohne ein inneres Prinzip, das in seinem Denken und Handeln Einheit und Harmonie schafft. Viel verbreitete Verhaltensmodelle verschärfen die technologisch rationelle oder umgekehrt triebmäßige Dimension. Es fehlt das Herz.
Dem setzt Franziskus keine abstrakte Lehre entgegen, sondern den Blick auf das Herz Jesu als Ort der Beziehung, der Aufmerksamkeit und des Mitgefühls. Zugleich lenkt die Enzyklika die Wahrnehmung auf die Verwundbarkeit des Menschen. Ausgangspunkt der Herz-Jesu-Verehrung ist die durchbohrte Seite Christi am Kreuz. Das geöffnete Herz wird zum Bild eines Gottes, der menschliches Leid nicht von außen betrachtet, sondern es in sich aufnimmt. Wer auf dieses Herz blicke, lerne, auch die Wunden der eigenen Biografie und die Verletzungen der Welt wahrzunehmen und ihnen nicht auszuweichen. Von dort her entwickelt die Enzyklika eine Spiritualität der Zärtlichkeit. Gegen Gleichgültigkeit, Abstumpfung und Egoismus lädt Franziskus dazu ein, aus der Kraft der Begegnung mit der Liebe Gottes auf andere Menschen zuzugehen, sie in ihrer Bedürftigkeit und Begrenztheit wahrzunehmen, sich von ihrem Schmerz berühren zu lassen und dann auch konkret an einer gerechteren Welt mitzuwirken. Vielleicht beschreibt der Papst aus Argentinien hier Gedanken, die auch für Menschen relevant sein können, die eher in Distanz zu religiösen Traditionen leben. Denn das Herz als Symbol spricht offenbar eine Sprache, die über die Grenzen von Epochen und Weltanschauungen hinaus verstanden werden kann. Über Jahrtausende hinweg stand das Herz in unterschiedlichen Kulturen für die Mitte des Menschen, in der Denken und Fühlen, Erinnerung und Entscheidung, Innenwelt und äußeres Handeln zusammenkommen. Das Herz verkörpert das, was sich nicht ganz rationalisieren lässt. Zuneigung, Verbundenheit, das stille Einverständnis zwischen Menschen. Gerade darin liegt wahrscheinlich die anhaltende Faszination dieses Symbols. Obwohl die moderne Medizin längst weiß, dass nicht das Herz, sondern das Gehirn unser Denken steuert und auch Gefühle dort entstehen, sprechen wir noch immer von Herzensbildung, Herzensangelegenheiten oder Herzensentscheidungen. Offenbar fehlt uns bis heute ein besseres Bild für die Einheit der Person. Das Herz erinnert daran, dass der Mensch mehr ist als die Summe einzelner Funktionen, mehr als Verstand, Emotion oder Leistung allein. Zwischen der Herzenswägung der altägyptischen Totenbücher, den Christusvisionen mittelalterlicher Mystikerinnen und den Millionen Herzen, die täglich durch soziale Netzwerke geschickt werden, liegen Welten. Und doch verbindet sie ein gemeinsamer Gedanke. dass das Wesentliche des Menschen nicht allein an dem gemessen werden kann, was er besitzt, weiß oder leistet, sondern an dem, was sein Herz bewegt.
Zwischen Emoji und Ekstase. Das Herz als menschliches und religiöses Ursymbol. Sie hörten eine Sendung von Stefan Lüttich. Es sprachen Henning Hartmann und Johannes Avenarius. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Mensch und Krise, mit der Welt verbunden.
NDR Kultur.